Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal sind wir auf der Spur des versteckten Lebens. Es geht um das Thema Kryptozoologie. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, Natale Guido Cincinnati. Sein Interesse an diesem Thema führte ihn dabei durch eine Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten sowie ein Studium der Kulturanthropologie, vor- und frühgeschichtliche Archäologie und Geologie und Paläontologie in Bonn und Köln. Zu seinen Schwerpunkten in der Kryptozoologie zählen die Weiterentwicklung kryptozoologischer Methoden und Feldforschung, die Kryptozoologie im deutschsprachigen Raum sowie Kryptozoologie in der Schnittmenge von Natur- und Kulturwissenschaft. Er ist Mitglied im Netzwerk Kryptozoologie. Die Ergebnisse seiner Forschung schlagen sich in Veröffentlichungen, Vorträgen und Projekten im weiten Feld der Anomalistik nieder, immer mit einem Schwerpunkt auf forteanische Zoologie. Beruflich ist er tätig als Internatspädagoge an einem Bonner Internat. Guten Tag, Herr Cincinnati.
Hallo und guten Tag.
Also zuerst würde mich interessieren, wie Sie überhaupt zu diesem Themenfeld Kryptozoologie gekommen sind und ob Sie den Begriff definieren könnten für die Zuhörer zuerst.
Ja, ich denke, wie ich zu diesem Themenfeld gekommen bin, das führt wirklich also in der Tat ganz, ganz, ganz weit zurück in die Kindheit. Und zwar hatte der Vater eines sehr guten Freundes eine Heimbibliothek und dort entdeckten wir ein Buch, das sich ganz allgemein mit anormalen Phänomenen beschäftigte, und da war auch ein Kapitel drin, da ging es um Schneemenschen, um Seeschlangen und um Ähnliches, und das hat mich schon in dieser Zeit in den Bann gezogen. Wir sind also dann tatsächlich als Kinder, und wir waren also noch im Grundschulalter, in die Wälder gezogen, in den nahegelegenen Wald gezogen, der nicht viel mehr als ein Stadtwald oder ein Stadtpark war, und haben dort uns Fantasiewelten ausgemalt und nach Tieren gesucht. Also das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte, muss ich ja jetzt schon sagen, so aufgebaut, dass man immer intensiver in die Materie eingestiegen ist, Ansprüche entwickelt hat, Standards gefolgt ist, es für sich in gewisser Weise verwissenschaftlicht hat und auch zusammengeführt hat mit dem, was man an Ausbildung, an Studium und auch im Privaten gemacht hat. Also, dass man es versucht, dort einzubinden und sich die Frage zu stellen, wie kann ich jetzt beispielsweise in meinem Studium das Thema aufgreifen und behandeln? Und das hat bis heute angehalten oder hält bis heute an. Und ja, so ist mein Weg durch die Kryptozoologie oder in die Kryptozoologie erfolgt. Den Begriff zu erklären, das ist relativ leicht. Die Kryptozoologie, so würde ich es definieren, ganz klar ist die Lehre bzw. die Wissenschaft von der Erforschung von den nicht bekannten Tierarten, die noch ihre Entdeckung harren, überdies aber aus verschiedenen Quellen Hinweise gibt. Und das ist im Kern die Kryptozoologie.
Sie sind Mitglied im Netzwerk für Kryptozoologie. Was ist das? Ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten?
Ja, das ist ein loses Netzwerk. Wir sind also kein Verein oder kein eingetragener Verein. Das Netzwerk für Kryptozoologie in der jetzigen Form geht auf das Jahr 2016 zurück. Im engeren Sinne, aber wir haben natürlich schon einen gewissen Vorlauf gehabt. Also schon 1999 ist ein Kollege und guter Freund mit einer Zeitschrift an den Start gegangen, die erste deutschsprachige Zeitschrift zu diesem Thema. Das war 1990 der Pterodactylus, also ein man könnte es auch so ein bisschen als ein Fanzine bezeichnen. Und der Pterodactylus hat sehr schnell eine kleine Schar von Autorinnen und Autoren um sich gezogen, und dann folgten auch sehr schnell die ersten Tagungen, die ersten Treffen, die ersten gemeinsamen Projekte, und das hat sich im Laufe der Jahre dann aufgebaut, immer weiter. Wir sind mittlerweile mit vielen Tagungen präsent gewesen. Wir sind beteiligt an einer Museumsausstellung hoch im Norden bei Bordesholm. Wir bringen jetzt das Jahrbuch für Kryptozoologie heraus, und trotzdem zählen wir vielleicht wenig mehr als 2 Dutzend Mitglieder, die wirklich aktiv sich mit diesem Thema befassen.
Mhm. Die Lebewesen, um die es geht, die werden Kryptide genannt. Ne? Könnten Sie mal ein paar gängige nennen?
Die gängigsten sind sicherlich die populärsten, also die auch die spektakulärsten, so etwas wie Bigfoot, Nessie, der Yeti, das ist jedem ein Begriff. Das findet sich wieder auch in der Popkultur in verschiedenen Varianten. Vielleicht zum Teil auch nicht die wahrscheinlichsten, aber das sind sicherlich die bekanntesten. Daneben gibt es aber Dutzende und Aberdutzende, wenn nicht gar Hunderte von Tieren, die, wie gesagt, in ganz vielen verschiedenen Quellen in Erscheinung treten. Das geht von der Folklore bis hin zu Reiseberichten, bis hin zu Augenzeugenberichten der Gegenwart. Und da finden sich doch unfassbar viele Tiere. Ich nenne mal einen nur, der mir einer der liebsten ist, das ist der Tatzelwurm, auf den wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen können. Ein kleines Echsen- oder schlangenartiges Tier, das in der Alpenregion vermutet wurde, zum Teil auch noch vermutet wird und auch ein Kryptiden par excellence darstellt.
Also das heißt, Kryptide sind nicht unbedingt immer große oder gefährliche Tiere, sondern erstmal nur unbekannte Tiere. Und die erste Quelle, die Sie finden für so ein Tier, das sind Berichte, alte Bücher oder Hörensagen, oder wie kommt man denen auf die Spur?
Da sind wir auch ganz schnell schon bei der Frage, auf welchen Ebenen sich Kryptozoologie abspielt und betätigt. Das ist also sicherlich zu einem gewissen Teil auch eine Schreibtischwissenschaft, so nenne ich das mal. Also die Suche nach Berichten in Zeitungen, Zeitschriften, in Büchern, in Berichten jeglicher Art aus Vergangenheit und Gegenwart, wo sich Hinweise auf Tiere, die uns nicht bekannt sind, also wir müssen ja eingrenzen, also der westlichen Forschung vielleicht, so könnte man es vielleicht umschreiben, oder zumindest der akademischen Welt nicht bekannt sind und sich trotzdem immer wieder Hinweise finden auf Tiere, wo man sich die Frage stellt, womit haben wir es da zu tun? Sind das Tiere, die wir tatsächlich übersehen haben, die dann hin und wieder mal gesehen wurden, beobachtet wurden, oder sind das Zeitungsenten im schlimmsten Fall? Ja. Wenn wir zum Beispiel auf die Quelle der alten Presse gehen, der alten Zeitungen gehen, das ist sicherlich, ist so die Keimzelle vielleicht gewesen der Kryptozoologie, alte Berichte und so weiter. Aber der nächste Schritt wäre dann wirklich in die Feldforschung hinein. Sprich also Menschen aufsuchen, die sagen, ich habe da etwas gesehen, ein Tier, das kann ich mir nicht erklären. Das hat sich so und so dargestellt. Da ist man dann schon in gewisser Weise ethnografisch unterwegs. Mhm. Und dann natürlich ganz konkret, wenn man wirklich einen Verdacht hat, wenn man also ein Tier in einer bestimmten Region verortet, dass man wirklich nach der Art der alten Entdecker und Forscher in diese Region, in diesen Lebensraum geht und es versucht, dieses Tier aufzuspüren oder zumindest Reste von diesem Tier zu finden, Hinterlassenschaften von diesem Tier zu finden, sich mit einer Kamera an den Seerand setzt und den See beobachtet, in der Hoffnung, dass dort sich etwas zeigt. Also daraus, ja, gewinnt die Kryptozoologie ihre Hinweise, ihre Informationen auf eventuell existierende Tiere, die wir natürlich als hypothetische Tiere bezeichnen müssen. Denn wir wissen nicht, ob es sich tatsächlich um Tiere im engeren biologischen Sinne handelt, sondern es können natürlich auch sich die Tiere entpuppen als reine Fantasiegestalten, als etwas, was man unter ganz besonderen psychologischen Umständen vielleicht wahrnimmt, aber was wirklich nicht da gewesen ist. Das wissen wir ja zunächst nicht. Also diesen Tieren hinterherzuspüren, erfordert eine große Offenheit an Möglichkeiten. Die muss man zulassen. Es ist also falsch, wenn man mit einer sehr engen zoologischen Brille oder mit einem sehr engen zoologischen Blick versucht, diesem Phänomen der nicht bekannten Tiere auf die Spur zu kommen. Denn es kann sich durchaus etwas ganz anderes dahinter verbergen.
Genau, nehmen wir zum Beispiel jetzt den Klassiker der Bigfoot. Der ist in Amerika beheimatet. Ich weiß gar nicht, wo der genau herkommt. Der ist nur sehr berühmt. erstmal, wie entsteht sowas überhaupt? Also, dass sowas so populär wird. Und ich weiß nicht, wie oft der Bigfoot gesehen wird, aber der scheint, ja, das ist so das Paradebeispiel für ein Kryptid, denke ich mal, ne? Wie ist die Geschichte davon? Wie weit reicht das zurück, sowas?
Der Bigfoot hat in der Form, wie er dann auch in die Popkultur eingegangen ist. Also wenn man jemanden fragt, was hast du für eine Vorstellung über den Bigfoot? Wie stellst du dir den vor? Dann ist das etwas, was in den 1950er Jahren seinen Anfang gefunden hat. Tatsächlich lassen sich aber auch Berichte finden oder Hinweise finden auf ähnliche Gestalten, die nicht nur in die Anfänge der Vereinigten Staaten führen, sondern tatsächlich darüber hinaus in die indianische Folklore. Mhm. Das ist natürlich ein schwieriges Feld. Da muss man ganz genau hinschauen und auch die Methodik, die da zur Anwendung kommt. Wir sind also dann auch vielleicht an der Stelle schon eher ethnologisch herausgefordert. Mhm. Es ist aber trotzdem ganz faszinierend, wie hartnäckig dieses Phänomen doch zu sein scheint. Wir sprechen also von vielen tausend Berichten, und auch Sichtungen tatsächlich. Und ja, es stellt sich halt dar als ein großer, übergroßer Anthropoide, der im aufrechten Gang und sehr wuchtiger Körperstatur die nordamerikanischen Wälder durchstreift, insbesondere den Nordwesten der Vereinigten Staaten und auch Kanadas, wo er übrigens Sasquatch genannt wird. Mhm. Und das jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich vage Berichte, die zu diskutieren sind, aber auch in nennenswerter Zahl, die aus den Anfängen der nordamerikanischen Besiedlung durch europäische Einwanderer stammen. Und das ist doch sehr faszinierend. Trotzdem ist es sicherlich einer der problematischsten Kryptiden, weil wir es auch da mit einem kulturellen Umfeld zu tun haben, das der Popkultur sehr zugeneigt ist, eine Kultur zu schaffen um diesen Kryptiden. Es gibt also auch Bigfoot-Festivals oder so ähnlich. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und es ist natürlich dann auch eine Dynamik, die da in Gang tritt, die etwas mit diesem Phänomen macht und die dann vielleicht auch eine Rückwirkung hat auf Menschen, die in einen Wald gehen, in einen Nationalpark gehen, dort campen oder jagen gehen oder einen Urlaub verbringen und vielleicht mit einer teils bewussten, teils unbewussten Einstellung da reingehen, da könnte uns auch Bigfoot über den Weg laufen. Mit vorgefertigten Bildern geht man nun in dieses Umfeld und ja, das ist in so einem Land wie den Vereinigten Staaten oder auch Kanada nicht ganz unkompliziert, das zu entflechten und zu schauen, was ist denn wirklich da? Was haben wir denn tatsächlich?
Ja, weil das, ich stelle mir das schwierig vor, das ist ja ähnlich wie in der UFO-Forschung, wo man viel auf Zeugenaussagen angewiesen ist. Und jetzt gibt es gute Beobachter, schlechte Beobachter, Wunschdenken. Was sind die gängigen Erklärungen? Ich denke, Sie haben einen Bären gesehen, sagt man den Leuten dann. Oder das war ein Mensch im Kostüm.
Das sind tatsächlich gängige Erklärungen bis heute. Es gibt eine relativ neue Studie, die versucht hat, kann man diskutieren, wie das Ergebnis ist, die versucht hat, also Bigfoot-Sichtungen mit Schwarzbär-Revieren abzugleichen, ob also vermehrt Bigfoot-Sichtungen erfolgen in Regionen, wo eine hohe Populationsdichte von Schwarzbären ist. Natürlich ist das Argument von Fälschung und von Schwindel und Betrug und aber auch von Verwechslung natürlich auch immer wieder ein Thema. Auch bei Bigfoot ist ja auch, das ist ja auch, wie der Name sagt, etwas konzentriert auf seine Füße tatsächlich. Und da spielen halt auch diese Tausenden von Spuren, die gefunden wurden, eine große Rolle. Und auch da lassen sich Erklärungen anbringen, die mal mehr, mal weniger gut packen, für diese zum Teil auch in weit abgelegenen Gegenden aufgefundenen Spuren, also von übergroßen Füßen, die vermutlich nicht auf einen Bären hindeuten, auf irgendetwas anderes. Aber das ist, wie gesagt, immer im Einzelfall zu beurteilen. Und es gibt Auffälligkeiten, die sind sehr überzeugend. Es gibt aber auch Auffälligkeiten, die führen dazu, dass man doch eher Abstand nimmt, von einer biologischen Spezies auszugehen, die wir in so einem Umfeld, also wie den Vereinigten Staaten, in so einem Land noch nicht entdeckt haben sollen, was irgendwie ja unfassbar erscheint. Für mich zählt eigentlich nur die Tatsache, dass Menschen ein Bigfoot-Erlebnis als subjektiv wahr empfinden können. Ganz aufrichtig und ganz ehrlich, dass sie der festen Überzeugung sind, ich habe so etwas gesehen. Es hat sich so und so dargestellt und das lässt sich nicht erklären mit einem Bären oder Ähnlichem. Und das möchte ich im Rahmen der Kryptozoologie ernst genommen sehen. Und das macht die Kryptozoologie. Sie nimmt das ernst. Also sie zäumt das Pferd sozusagen von hinten auf. Sie stellt nicht die Frage, ist der Bigfoot biologisch wahrscheinlich? Dann muss man zum Ergebnis kommen, wahrscheinlich nicht. Er ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich. Zumal es keine nennenswerte Zahl von fossilen Dokumenten gibt, die auf Affen, auf Primaten, auf den nordamerikanischen Kontinent hinweisen.
Der müsste eine Geschichte haben.
Eine Fossilgeschichte, die uns aber nicht vorliegt. Also biologisch gesehen ist er wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber trotzdem wird etwas gesehen und erlebt. Trotzdem empfinden diese Menschen es als haben es als subjektiv wahr empfunden. Und es sind viele Menschen. Und es sind sicherlich nicht alles Betrüger, Schwindler oder welche, die sich haben simpel von einem Schwarzbären in die Irre führen lassen. Ich denke, es gibt ein Bigfoot-Phänomen. Aber welche Natur dieses Bigfoot-Phänomen ist, da möchte ich mich noch nicht entscheiden. Und ich denke, es wäre auch schon für andere viel zu früh, sich da irgendwie festzulegen.
Ja. Das ist wie die UFOs, das Phänomen weigert sich hartnäckig gefasst zu werden. Was treibt sie überhaupt an, das zu tun?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die stelle ich mir auch immer wieder mal in Abständen und habe aber für mich auch eine sehr gute Antwort oder sehr gute Antworten gefunden. Neben der Neugier und Faszination, die natürlich da eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, ist es, glaube ich, eine Sehnsucht. Es ist eine Sehnsucht, die daraus resultiert, dass wir als Menschheit mit diesem Planeten nicht gut umgegangen sind und auch immer noch nicht gut umgehen. Dass wir für das Aussterben unzähliger Arten verantwortlich sind, zweifellos. Und daraus resultiert die Sehnsucht, dass das doch in einigen Fällen noch nicht so ist, dass diese Tiere vielleicht zum Teil doch noch existieren, verborgen, sicher vor dem Menschen. Man kann jetzt fragen, ist es dann nicht widersinnig, diese Tiere finden zu wollen? aber es wäre dann aber auch die Möglichkeit des Schutzes vielleicht ganz anders gegeben. Also eine gewisse Sehnsucht spielt dort eine Rolle, dass es nicht so ist, wie es scheint, dass diese Tiere in großer Zahl von uns ausgerottet oder zum Aussterben geführt wurden. Aber auch, dass die Natur noch Geheimnisse birgt, dass die Natur eben nicht völlig von uns unter Kontrolle gebracht wurde und durchschaut wird und bekannt ist, sondern dass diese Natur noch ihre Geheimnisse hat. Das ist auch sicherlich in gewisser Weise ein romantisches Naturverständnis, dass diese Möglichkeit noch gegeben ist, also große Tiere vielleicht sogar, unbekannte Tiere zu finden. Also die Bedeutung der Kryptozoologie ist dann, wenn man sie so betrachtet, gar nicht mal so gering. Und spricht doch für viel mehr als nur die Frage nach einer unentdeckten Tierart, was zunächst mal etwas sich im Klein-Klein verlieren könnte oder zu einer speziellen zoologischen Fragestellung führen könnte. Ja. Aber es ist doch mehr als das. Es ist doch, und das kann ich auch für mich attestieren, es ist doch eine gewisse Sehnsucht und auch eine Romantik, die da mit im Spiel ist. Aber es ist das nicht alleine, weil sonst hätte die Kryptozoologie, dann würde man sich eher künstlerisch damit betätigen, oder damit befassen, mit diesem Thema der unentdeckten Tiere. Nein, es ist doch auch der Anspruch da, es auch wissenschaftlich anzugehen. Und das sehe ich im Bereich des Möglichen an.
Ja, es ist, es schlummert, glaube ich, im Menschen, ne? Die Sehnsucht und Neugierde, das Entdecken. Und es wäre auch langweilig, wenn alles schon entdeckt worden wäre, was es. Die Welt ist, glaube ich, größer als viele meinen. Schon allein die Weiten in den USA, da sind Wälder, das kann man sich hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie groß
die
sind.
Ja, richtig. Es hat den Anschein, es ist uns so vieles genommen worden. Mhm. Also warum sind Filme und Bücher faszinierend, die aus vergangenen Tagen Entdeckungsreisen berichten oder im Film so etwas abgebildet, dargestellt wird. Wildnis, das Unbekannte, das Fremde, sowas fasziniert nach wie vor. Und wenn wir uns umschauen, erweckt es den Anschein, als sei uns das genommen oder als haben wir uns selbst das genommen, weil es nichts mehr zu entdecken gibt. Jedenfalls nicht diese Art von Wildnis, vielleicht im Kleinen oder im ganz Fernen, wie im Kosmos. Aber die Kryptozoologie sagt, da ist noch etwas und da ist noch eine ganze Menge. Und es ist nicht nur die Tiefsee und es sind nicht nur irgendwelche Hochplateaus im Himalaya. Es kann sogar vor unserer eigenen Haustür stattfinden. Denn selbst vor unserer eigenen Haustür haben wir auch immer wieder Entdeckungen oder zumindest Auffälligkeiten, wenn zum Beispiel große schwarze Katzen gesehen werden. Und ja, da stellt man sich die Frage, ist es denn wirklich möglich, dass selbst hier auf diesem bevölkerungsreichen Kontinent wie Europa sich noch etwas Unbekanntes verbirgt? Die Berichte liegen auch davor, natürlich in kleinerer Zahl und natürlich mit noch weniger Wahrscheinlichkeit, wenn man es jetzt so angeht, also von der biologischen Seite. Aber auch hier liegen die Berichte vor. Und auch hier ist es offenbar möglich, Abenteuer zu erleben. Also ob man es nun will oder nicht, plötzlich sich konfrontiert sieht mit etwas, was eigentlich nicht sein darf, was vielleicht auch eigentlich gar nicht sein kann. Und trotzdem kann man es erleben. Und das wiederum ist eine Herausforderung an die Kryptozoologie, sich damit zu befassen und zu schauen, was ist denn da? Was findet denn da statt, wenn ein Mensch meint, irgendwo in Deutschland plötzlich einer großen schwarzen Katze sich gegenüber zu sehen? Oder einem Löwen zum Beispiel.
Ja, das hatten wir im Vorgespräch. Das kannte ich auch nicht. Das Phänomen nennt sich Alien Big Cats. Das hatten sie mir dann erklärt. Die werden wohl in England oft gesichtet, aber auch in Deutschland. Das ist ein gutes Beispiel, weil da hatte ich dann nachgefragt. Also Menschen berichten, große Katzen zu sehen. Puma-artig, also keine kräftigen Hauskatzen, sondern schon Großkatzen. Und das passiert scheinbar immer wieder. Phänomen heißt Alien Big Cats. Und da hatte ich ja direkt, da frage ich dann ja kritisch nach, ich so, das gibt's da nicht. So große Katzen, die müssen was fressen. Und da hatte ich direkt die Frage gestellt, aha, wovon sollen die sich denn dann ernähren?
Genau, das wäre jetzt der Weg, den man einschlagen würde, wenn man jetzt das Pferd, ich sag mal, richtig aufzäumt.
Ja.
dann würde man jetzt fragen, das ist biologisch doch sehr unwahrscheinlich, dass uns das entgangen sein sollte, dass hier also eine verborgene Population von großen Katzen von Großkatzen tatsächlich hier existiert, sie sich hier etabliert hat oder von wer weiß woher kommt und sich hier festgesetzt hat und deswegen immer wieder mal gesehen wird. Und da kann man natürlich auch oder muss man zum Ergebnis kommen, das ist so unwahrscheinlich, dass man das doch wohl ausschließen muss. Trotzdem sind diese Berichte da. Und auf den britischen Inseln sind sie sehr zahlreich. Da reden wir also von Tausenden von Sichtungen. Da sind es nicht ein paar Dutzend oder etwas im niedrigen dreistelligen Bereich, sondern wirklich im Tausenderbereich. Und diese Alien Big Cats, die folgen auch gewissen Mustern. Also es ist doch sehr interessant zu fragen, welche Großkatzen, die uns bekannt sind, werden denn nicht gesehen? Tatsächlich, also dominieren doch gewisse Formen und gewisse Farben und andere hingegen kommen kaum vor. Also so sind zum Beispiel schwarze große Katzen oder Puma-artige Katzen viel häufiger berichtet, auch hier im deutschsprachigen Raum, als zum Beispiel getigerte oder gepadelte. Also das ist doch ganz interessant eigentlich, wie es dann da zu dieser Auswahl kommt. Man kann nämlich argumentieren, und so wurde auch argumentieren, die große Katze, die ist so eine Art Archetypus, sie ist in der Menschheitsgeschichte, insbesondere in der Entwicklung des Menschen, in der frühen Menschheitsgeschichte, doch eine ganz, ganz große Gefahr gewesen, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent oder auf den Südkontinenten. Und deswegen ist diese Furcht vor der großen Katze in uns übergegangen, als eine Urangst. Und deswegen kann man sie plötzlich auch an Orten sehen oder wird sie an Orten gesehen, wo sie eigentlich gar nicht vorkommt. Ja, das ist richtig. Aber warum dann so selektiv? Warum werden also nur bestimmte Formen und Farben gesehen, von diesem sehr breiten Spektrum der Großkatzen. Und das fordert heraus, das fordert den Kryptozoologen heraus oder die Kryptozoologin heraus, sich damit zu befassen. Und da ist es doch ganz interessant zu sehen, dass wir in Deutschland auch tatsächlich eine nennenswerte Zahl von Berichten haben, die natürlich immer schnell abgetan werden als Sommerloch und als so ähnlich wie das Krokodil im Badesee oder die Schnappschildkröte im Badesee. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, das muss man mit berücksichtigen, gar keine Frage. Es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Medienphänomen. Aber ich habe selbst schon Menschen interviewt, die einfach gesagt haben, was sie gesehen haben und das nicht sehen wollten. Und das waren große Katzen, eine übergroße Katze, die beobachtet wurde, wie sie einfach über die Straße gegangen ist und dann in einem nahegelegenen Wald verschwand. Und in nicht im geringsten zu erklären war mit einer Hauskatze oder mit einem freilaufenden Hund, sondern von einer, ich würde es mal als eine geschulte Beobachterin, die Biologie studiert hatte, die also sich auch ein wenig auskannte im Tierreich, als große Katze aus geringer Distanz identifiziert werden konnte. Und ich jetzt mir die Frage stelle, was passiert hier? Was geschieht hier? Was kann hier geschehen? Und wie ist das zu erklären?
Ja, als erstes würde einem sehr wahrscheinlich einfallen, da ist eine große Katze wirklich aus dem Zoo entflohen, ein Zirkus war in der Stadt, ein großer Hund, sie hat's verwechselt. Kann ja alles passieren. Ich meine, das muss man ja auch erstmal ausschließen. Gehört das auch zur Kryptozoologie, dass man erstmal große Sachen ausschließt und sagt, okay, das kann so und so erklärt werden?
Da ist definitiv. In der, wir haben ja auch in der Kryptozoologie etwas, das man, sagen wir mal, Fallermittlung nennen können. Also wir haben einen Augenzeugen oder eine Augenzeugin, die etwas gesehen hat und uns das mitteilt. So, jetzt dokumentieren wir das und wir schauen uns das ganz genau an, die Aussagen. Wir befragen tiefgehend und ausführlich und haben dann eine Aussage da stehen, die wir anfangen mit Arbeitshypothesen zu konfrontieren. Könnte es sein, dass es vielleicht ein verwechselter, ein nicht erkannter Hund war? Und dann schaut man sich das alles genau an, stellt Rückfragen und kommt dann vielleicht zum Ergebnis, nein, das ist eigentlich auszuschließen. Könnte es sein, dass es ein entflohenes Tier war? Dann beginnt man auch hier abzugleichen und schaut, ist vielleicht ein nahegelegener Zoo da oder gab es einen gastierenden Zirkus, wobei das schon beinahe ein gewisser Großstadtmythos ist, die Zirkusse, die durch die Landschaft ziehen und massenweise Tiere verlieren und ausgebüxte Tiere und Exoten dann nachts um unsere Häuser schleichen. Das ist doch relativ selten der Fall und meistens doch auch ganz schnell dann irgendwie in den Medien angekommen und wird polizeilich dann begleitet. Also das kann man dabei trotzdem auch in gewissen Rahmen überprüfen. Und kommt auch da dann vielleicht zum Ergebnis, das kann man doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Und wir haben es also bei solchen oder in solchen Fällen, wie zum Beispiel den Alien Big Cats, oftmals dann auch mit einer Residualkategorie zu tun, also mit Fällen, die übrig bleiben, die wir nicht gut erklären können, die bleiben dann einfach so als solche stehen. Und mit der Zeit reichern sich solche Fälle im besten Falle an. Und mit der Zeit ergeben sich vielleicht gewisse Muster, die man dann erkennt, also Wiederholungen oder Dinge, die dann auch wirklich nicht auftreten und man sich die Frage stellen muss, warum treten diese Dinge nicht auf? Wie zum Beispiel regelmäßig die Sichtung von Tigern, die in der Unterzahl sind, auffallend in der Unterzahl, wohingegen große schwarze Katzen, also Panther, die melanistischen Formen von Jaguar und von Leopard, viel häufiger auftreten. Das sind Fragen, die sind noch nicht zufriedenstellend beantwortet, wie ich denke. Und deswegen kann die Kryptozoologie auch hier vor unserer eigenen Haustür ansetzen, indem sie zum Beispiel Alien Big Cats Fälle dokumentiert und auswertet und diesem interessanten Kryptiden hinterher spürt.
Wir hatten auch drüber geredet, dass manchmal werden gerissene Tiere gefunden, also erlegte Tiere. Und dass es sogar eine Art, wie haben Sie das genannt, Risskunde gibt oder sowas, dass man sogar, man kann erkennen, wie dieses Tier getötet wurde und wie der Jäger beschaffen sein muss. Das heißt, da wurden gerissene Schafe in England gefunden, wo man weiß, das jagende Tier hatte Tatzen und Krallen, also wie eine riesige Katze.
Ja, es gibt tatsächlich solche Fälle und gut, die Risskunde, das ist also in der Wildtierbiologie ist das eine Disziplin, sage ich jetzt mal, eine kleine oder man kann es beinahe als Methode bezeichnen, die stammt natürlich noch so aus der Zeit vor der einfachen DNA-Analyse, die heute viel häufiger zum Einsatz kommt natürlich, besonders wenn es drauf ankommt, also sprich, wenn zum Beispiel ein vermeintlicher Wolfsriss, wenn dann Gelder vom Bauern beantragt werden, von einem Landwirt beantragt werden, weil er in einer Wolfsregion seine Nutztiere ausreichend geschützt hat und trotzdem es zu einem Riss gekommen ist und dann Schadensersatz natürlich einfordern kann. Und dann kommen natürlich sehr häufig, also erst im ersten Anlauf kommt die Risskunde sicherlich zum Einsatz, die spielt immer mit, aber dann eben auch DNA-Analysen, dass man genau nachweisen kann, war es denn wirklich ein Wolf oder vielleicht ein streunender Hund. Und die Risskunde, die kann sehr gut unterscheiden zwischen den verschiedenen Beutegreifern. Also ob es nun ein Wolf war, ob es ein Luchs war, ob es ein Bär war oder ein streunender Hund, da sind doch gewisse Merkmale, die da Aufschluss geben. Und bei Großkatzen spielen eine bedeutende Rolle zur Identifizierung die Krallen, die sehr scharf und spitz sind und in den meisten Fällen, es gibt nur eine Großkatze oder eine Katze, die das nicht vermag, also der Gepard als größere Katze, der kann seine Krallen nicht ohne weiteres einziehen, aber die meisten Katzen können das tun und haben deswegen sehr spitze Krallen, die sehr deutliche Abdrücke hinterlassen. Der Hund hat das nicht und wenn man diese Risse identifizieren kann und die solche Krallen aufweisen, dann ist das schon sehr interessant und sehr auffällig. Und es gibt tatsächlich solche Risse, die das getan haben. Also man kennt von den britischen Inseln tatsächlich einzelne Fälle, wo sich Prankenhiebe, im wahrsten Sinne des Wortes Prankenhiebe, nachweisen ließen an Schafen, an Schafskadavern, an gerissenen Schafen, indem man die Oberhaut abgetragen hat und dann im Muskelgewebe darunter diese Einstiche von Pranken entdeckt hat. Und das ist natürlich dann schon ein sehr deutlicher Hinweis darauf. Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob es dann ein entlaufender Panther oder eine entlaufene Großkatze war oder ob es eine, wie auch immer, in irgendeiner Weise freilebende Katze war, die sich da aus welchen Quellen auch immer irgendwie eine Population aufgebaut hat. Das ist damit alles nicht gesagt, aber man kann sie zumindest identifizieren. Und das ist in Einzelfällen mit einiger Sicherheit auch schon geschehen. Und in Deutschland zumindest kann ich auch ein paar zumindest interessante, auf ein paar interessante Risse verweisen, die zumindest auffällig waren. Also wo man auch schon Hinweise meint, deuten zu können, also so deuten zu können, dass sie auf eine große Katze hindeuten. Und das hat auch schon eine Geschichte. Also es gibt eine Episode, die sich unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg zugetragen hat in Österreich. Das war der sogenannte Bauernschreck. Das war also ein Raubwild, ein Raubtier, das von Ende 2013 bis Mitte 2014, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in der Steiermark und in Kärnten unglaublich viele Nutztiere, aber auch Wildtiere gerissen haben soll.
Also 1914, Sie hatten gerade 1914.
Das war ein Versprecher, genau. 1914 natürlich, 1913, 14. Und in dieser Zeit wurden in der Steiermark und in Kärnten wurde unglaublich viel gesehen. Es wurden große Katzen gesehen, es wurden Luchse gesehen, es wurden Wölfe gesehen, es wurden sogar Hyänen gesehen und berichtet. Also es wurde unglaublich viel gesehen, aber es gab auch ein paar Wissenschaftler, die sich der Sache annahmen. Zum Beispiel der damalige Zoodirektor von Schönbrunn, von dem großen Wiener Zoo, der dann Versuchsreihen machte und Trittsiegelabdrücke von diesem Bauernschreck, also von diesem Beutegreifer, der da beobachtet wurde und der zum Teil auch Spuren hinterlassen hatte, nicht nur in Form von Kadavern und von Rissen, sondern eben auch von Pfotenabdrücken. Und der Zoodirektor von Schönbrunn dann eine Serie von seinen Großkatzen, die er im Zoo hatte, eine Serie von Trittsiegelabdrücken, Gipsabdrücken herstellte und zum Ergebnis kam, dass das Trittsiegel des Bauernschrecks, wie er genannt wurde, eindeutig mit dem Puma zu identifizieren sei. Also ganz interessant. Letztendlich wurde dann aber 1914 ein Wolf erlegt und man führte dann sämtliche Risse auf diesen Wolf zurück. Und damit war das Thema dann auch erledigt, zumal dann auch der Erste Weltkrieg ausbrach und dann die Presse ganz andere Themen hatte im Fokus und der Bauernschreck dann in den Hintergrund rückte.
Ah, war es denn jetzt der Wolf? Ich dachte, das könnte man unterscheiden.
Man hat sicherlich nicht die Risse damals, die da angeblich in die Hunderte und aber Hunderte gegangen sein sollen, immer fachgerecht untersucht. Das glaube ich, das war nicht der Fall. Man hat also sicherlich Risse gefunden und vielleicht war auch die Risskunde damals noch nicht so, dass man wirklich hat unterscheiden wollen zwischen Hund und Wolf oder unterscheiden können zwischen Hund und Wolf. Da reichte wahrscheinlich einfach nur die Feststellung, da ist etwas gerissen worden. Ich habe jetzt zwei Schafe oder zwei Kälber weniger in meinem Bestand. Und dann hat das so seinen Lauf genommen und gelangte an die Presse. Und das ist halt hundertfach der Fall gewesen. Und nicht in jedem Falle ist da eine Begutachtung erfolgt.
Nee, wegen den Pfoten auch, dachte ich, ne, weil der müsste doch, also dass der gerade so spezifisch auf den Panther kommt. Ich meine, in Deutschland leben da noch nicht mal Panther.
Das ist ja der Punkt, genau. Er hat also die Trittsiegel identifiziert, die also vom Bauernschreck dann auch genommen wurden, also die Abgüsse, und hat sie mit denen des Pumas verglichen und gesagt, das muss eigentlich ein Puma sein. Aber ja, Puma, genau, die Risse wurden jetzt nicht daraufhin, soweit ich weiß, nicht wirklich alle untersucht, also dass man versucht hat, das zu verifizieren, diese Erklärung. Aber letztendlich waren alle zufrieden, als dann ein Wolf geschossen wurde. Ja. Und man alles, was passiert war, auf diesen Wolf zurückführen konnte. Und das waren viele, viele Hunderte von Risse. Man stellte dann fest, dass dieser Wolf einen großen Bandwurm in seinem Magen hatte und also Magen-Darm-Trakt hatte. Und dass man sagte, aha, okay, deswegen hatte der also einen großen Hunger und hatte deswegen so viele Schafe und Kälber gerissen. Zum Teil waren aber auch ausgewachsene Rinder dabei, was jetzt ein Wolf nicht ohne weiteres macht. Also ja, es war eine Erklärung und alle waren zufrieden, in gewisser Weise zufrieden. Und das Ganze wurde, wie gesagt, dann überdeckt von einem Weltereignis, von einem traurigen Weltereignis, nämlich des Ersten Weltkrieges. Und damit war der Bauernschreck dann ad acta gelegt. Aber wir haben vergleichbare Sachen auch in Deutschland gehabt, den sogenannten Würger von Lichtenmoor. Auch dort kam es also in der Lüneburger Heide dann auch zu vermehrten Rissen. Das war unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Und auch da gab es Sichtungen von großen Katzen, aber am Ende wurde auch dort in diesem Fall ein Wolf erlegt, der dann für alles verantwortlich gemacht wurde. Also es ist immer sehr, sehr schwer in diesem Gefüge von Presseberichterstattung, von Augenzeugenberichten, von tatsächlichen Befunden, wie zum Beispiel Pfotenabdrücken und Rissen, da aufs richtige Gespür zu kommen. Und es sind vielleicht auch nicht immer die richtigen Personen dann vor Ort, um einer Sache dann systematisch nachzugehen. Deswegen mag sich durchaus in einigen dieser mehreren Fälle, es gibt sogar noch weitere Fälle von berühmten Beutegreifern, die dann irgendwann mal eine Zeit lang ihr Unwesen irgendwo getrieben haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, da waren vielleicht auch nicht immer die richtigen Leute vor Ort, um dann der Frage nachzugehen, was ist es denn wirklich und das systematisch zu untersuchen, sondern in erster Linie ging es dann darum, dieses Tier endlich zu erlegen und dann wieder Ruhe zu haben. Und das ist ja auch in gewisser Weise verständlich, weil wir reden da von Zeiten, wo vielleicht die Versorgung, insbesondere der ländlichen Bevölkerung, nicht immer so so gut war. Und deswegen wollte man natürlich schnell so einen Beutegreifer wieder loswerden.
Ja. Ja, Menschen scheinen auch, die mystifizieren Sachen gerne und erfinden dann vielleicht immer mehr dazu. Ich meine, wenn man sich mal die Geschichte anguckt, ist zum Beispiel die Geschichte der Drachen ist sowas Interessantes auch. Der kommt in fast, glaube ich, allen Kulturkreisen vor. Und die Leute projizieren da alles Mögliche drauf. Ne, in der chinesischen Kultur ist der Drache da, bei uns aber auch wichtig, ne, das Baden im Drachenblut und sowas. Oder auch jetzt neu, man sagt die japanische Kultur oder ne, zum Beispiel Godzilla wäre ein Symbol für die Furcht vor der Atomkraft, vor der Atomenergie zum Beispiel. Ne? Die Leute, ja, ihre Ängste werden irgendwie, das sind Symbole für Ängste, scheinbar auch, ne?
Ja, richtig. Aber das sagt ja nichts darüber aus, wie wahr diese oder was für eine Realität diese Symbole in der Wirklichkeit haben. Also was für eine Natur die haben. Also ein bekanntes Tier kann ja auch zu einem Symbol werden. Ja. Der Löwe ist ein Symbol für Macht und viele Herrscher oder Herrscherhäuser, Fürstenhäuser und so weiter haben den Löwen in ihrem Wappen. Auch dieses Tier, der in der Heraldik Loi genannt wird, der Löwe ist auch ein Symbol und zweifellos existiert er. Der Drache ist ebenso wirkmächtig und kann auch Dinge verkörpern und das tut er. Und Godzilla ist da vielleicht ein sehr modernes und sehr gutes Beispiel. Es ist ja halb Dinosaurier, könnte man sagen, so vom Habitus und halb Drache, irgendetwas dazwischen und verkörpert diese nicht fassbare Gefahr, diese unsichtbare Gefahr der nuklearen Gefahr oder der Atombombe. Die dann mit Godzilla eine Personifikation erfährt, wie das vielleicht in vergangenen Jahrhunderten die Gefahr durch Lawinen oder durch Hochwasser gewesen ist, die dann durch einen Flussdrachen eine Verkörperung erfahren hat. Das ist ja richtig. Das ist definitiv, ist diese kulturelle Rezeption solcher Kreaturen. Und damit ist aber natürlich noch nicht gesagt, ob hinter diesen Kreaturen eine Realität steckt oder ob sie reine Fantasieprodukte sind.
Das macht ihre Arbeit nur nicht leichter, wollte ich damit sagen, weil wir dazu tendieren, dann auch noch so Fabelwesen einfach zu erfinden. Oder wir wollen unseren Ängsten halt eine Form geben. Und das sind dann oft große Tiere.
Es sind dann oft große Tiere, ganz genau. Und Tiere, die auffällig sind in gewisser Weise. Also ich sag mal, wenn man sich in der Heraldik umschaut, wird man weniger die Kuh, sondern mehr den Stier antreffen. Also eher das Bedrohliche. Und so ist das halt auch die Kryptozoologie. Es ist ja auffällig, und das wurde auch der Kryptozoologie verschiedentlich vorgeworfen, dass sie immer so auf die spektakulären Tiere ausgerichtet ist. Also hypothetische Tiere, muss man ja sagen. Und dass das auch immer sehr auffällige Formen sind. Und ja, das liegt aber in der Natur der Sache, möchte ich darauf antworten. Also ein unbekannter Käfer, der nichts Außergewöhnliches macht, ist nicht gerade berichtenswert. Der geht nicht unbedingt in die Folklore ein und der provoziert keine Augenzeugenberichte und auch schon gar keine Presseberichte, weil er unspektakulär ist. Aber vielleicht trotzdem eine unbekannte, und er ist klein, weil er klein ist, tut er das alles nicht. Und deswegen ist er nicht sehr auffällig und erfährt keine Überlieferung in irgendwelchen Erzählungen oder so. Aber wenn ein Tier auffällig ist oder vielleicht sogar gefährlich, dann ist es natürlich höchst brisant, wenn ich so etwas sehe und dann berichte ich es vielleicht eher und dann hält es auch Einzug in Erzählungen, in mündliches Erzählgut, in die Folklore und auch wenn es dann sich eher in der Moderne zuträgt, dann werden auch Redaktionsstuben darauf aufmerksam. Also deswegen liegt es in der Natur der Sache, dass die unbekannten Tiere, die auf uns kommen, die uns überliefert werden auf den verschiedenen Kanälen und über die verschiedenen Quellen, dass es doch meistens eher spektakulärere Tiere sind. Und denen widmet sich die Kryptozoologie. Deswegen, die Kryptozoologie greift das ab, was ihr geboten wird, was für sie greifbar ist. Und das sind dann doch eher diese etwas auffälligeren Formen. Trotzdem hat die Kryptozoologie aber auch interessante Kryptiden beziehungsweise Kryptozoen, ein weiterer Begriff, den ich da an dieser Stelle gerne verwende, die weniger spektakulär sind, aber nicht weniger faszinierend in ihrer Biologie. Aber um vielleicht nochmal beim Drachen zu bleiben, um den jetzt nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Okay, ja. Der Drache ist so unglaublich wirkmächtig und ein so unglaublich altes, eine alte Gestalt, dass es ein Faszinosum ist eigentlich für die Kryptozoologie, genauso wie für viele andere Disziplinen. Die Frage stand immer irgendwie an, ob es die Drachen denn gibt. Und da haben sich also Naturkundler über die Jahrhunderte, wenn nicht sogar über die Jahrtausende mit befasst. Und wenn man auf alte Karten schaut, tauchen dort immer wieder Drachen auf und bevölkern die Randbereiche unserer Zivilisation. Und das ist heute nicht anders. Wenn ich vom Tatzelwurm spreche, wie ich ihn eben kurz erwähnt habe, dann haben wir es da auch mit einer kleinen Echse oder mit einer relativ kleinen Echse zu tun. Man spricht auch vom letzten Drachen Europas. Also auch da pulsiert noch so ein bisschen diese Faszination am Drachen, die sich dann niederschlägt in, ja, konkreten Augenzeugenberichten. Und deswegen, also der Drache, ja, es ist ein Fabelwesen, ganz zweifellos, aber Anteile des Drachen, gewisse Teile oder gewisse Elemente des Drachen, da wissen wir, die sind existent oder die sind an verschiedenen Tieren zu verorten, ne? Fledermausflügel, Reptilien oder schlangenartige Habitus, mhm, und zum Teil Löwen, Tatzen, bis hin zu solch exotischen Dingen wie Feuerspeien. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu erklären. Aber ja, dann wieder schauen wir uns in der Welt um und treffen auf Krokodile, die gigantische Ausmaße haben konnten, oder Komodowarane oder andere große Varanarten und Leguanarten, und wir fühlen uns an Drachen erinnert und sagen, mhm, ja, dahinter verbirgt sich vielleicht zum Teil aber auch eine ganz reale Zoologie, eine ganz reale Biologie. Und da ist die Kryptozoologie, fühlt sich auch wieder herausgefordert, dazu Stellung zu nehmen und vielleicht noch auch einen unbekannten Part in diesem ganzen Drachenkomplex noch zu verfolgen, wie zum Beispiel den Tatzelwurm.
Da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte nur kurz, die Kryptozoologie, die sitzt ein bisschen zwischen den Stühlen dann, ne? Das ist so, die wird als harte Wissenschaft nicht anerkannt. Ich würde sie der Anomalistik zuordnen, aber auch da, weil man ist da in zwei Bereichen zu Hause, ne? Man ist einmal in dem Überlieferten, in der Kulturgeschichte und allem, und dann in der Biologie. Und es gibt ja nicht so viele Wissenschaften, die diesen Spagat dann auch machen müssen.
Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, die der Kryptozoologie anhaftet, wie auch anderen Bereichen der Anomalistik, dass sie eben zwischen den Stühlen hängt, dass sie also nicht, und selbst innerhalb der Kryptozoologie ist man sich da nicht ganz einig, wie man denn die Kryptozoologie verorten möchte. Es gibt welche, die sagen, die Kryptozoologie ist nichts weiter als eine Methode der Zoologie. Da würde ich sagen, nein, das sehe ich nicht so, denn die Kryptozoologie hat ihre eigenen Forschungsobjekte, und diese Forschungsobjekte, die entsprechen nicht den Forschungsobjekten der Zoologie, nämlich die Kryptiden. Sie hat ihre eigenen Fragestellungen, sie hat ihre eigenen Quellen, aus denen sie Informationen bezieht, auch diese Quellen, wie zum Beispiel alte Berichte oder Augenzeugenaussagen und so weiter, das ist nichts, was man in der konventionellen Zoologie antrifft. Und demzufolge hat sie auch einen eigenen Methodenkomplex, der immer wieder mal zur Anwendung kommt, sei es Befragungstechniken, sei es komparatistische Methoden, aber eben auch ganz klar naturkundliche Methoden. Die Risskunde hatte ich eben erwähnt, oder DNA-Analysen und so weiter. Also in der Kryptozoologie kommt vieles zusammen, und das macht sie zu einer Wissenschaft in der Schnittmenge, wie es am Anfang gesagt wurde, von Naturkunde und oder von Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft, würde ich jetzt mal sagen, also Kultur, Geistes- und Humanwissenschaften. Und irgendwo in dieser Schnittmenge kann man die Kryptozoologie gut verorten. Es ist also auch eine Wissenschaft, in der der Mensch eigentlich die zentrale Rolle einnimmt, denn der steht da zwischen dem Kryptozoologen oder der Kryptozoologin und dem hypothetischen Tier, also dem Kryptiden. Dazwischen ist immer ein Mensch als Kulturträger vielleicht, der in seiner Folklore Hinweise auf diese Tiere hat, oder als Augenzeuge oder als Medienvertreter, der irgendwie eine Sache aufgegriffen hat und in einem kleinen Zeitungsartikel niedergeschrieben hat. Da sind immer Menschen mit im Spiel. Deswegen ist die Kryptozoologie oder muss die Kryptozoologie subjekt, aber eben auch objektorientiert sein.
Ja. Ja, das ist, da kommen wir auch auf gleich auf Fälschungsversuche, das Thema. Es wurden ja auch früher wurden vor 100 Jahren, vor 200 Jahren gab es noch viele unentdeckte Tiere, und dann gab es Expeditionen, und die wurden zurückgeschickt, zum Beispiel nach London oder nach Berlin. Und da wurden auch manchmal künstliche Tiere zusammengenäht. Und dann habe ich mal gelesen, bei dem Schnabeltier wollte erst keiner glauben, dass das zum Beispiel echt war. Ne? Das war auch erst ein Mythos. Dann hat man irgendwann ein totes Schnabeltier nach London gebracht, und dann haben alle gesagt, so ein Quatsch, was für eine schlechte Fälschung. Schnabel legt Eier, sieht aus wie ein Biber. Ne? Und es gibt das Tier ja, also ist ja auch die... Ich meine, sobald das Kryptid entdeckt wurde, fällt es ja automatisch aus der Kryptozoologie raus, wollte ich nur sagen. Das ist eher ein Vorläufer dann der Richtig. Zoologie.
Die Krypto, man kann es als Vorläufer bezeichnen, aber wie gesagt, die Kryptozoologie kann ja auch in ganz andere Bereiche führen, die jetzt nicht unbedingt in die Zoologie hereinragen, sondern eben es gibt auch einen folkloristischen Ansatz in der Kryptozoologie. Ja. Da steht gar nicht mehr so die Frage im Vordergrund, gibt es da eine neue, noch uns nicht bekannte biologische Spezies zu entdecken, sondern was macht dieses unbekannte Tier mit einer Kultur und wie wird es rezipiert, wie kommt es, wie tritt es in Erscheinung und wie schlägt es sich zum Beispiel in der Popkultur nieder, wie wir es beim Bigfoot zum Beispiel haben. Also trotzdem, klar, ganz klar, der Kern der Kryptozoologie sind dann aber dann doch die Tiere und dann auch vorzugsweise natürlich die Tiere im Sinne von biologischen Tieren, also nicht von Fantasie- und Fabeltieren und so weiter. Ja. Und ja, sie muss offen an die Sachen herangehen. Sie muss offen sein für das Ergebnis. Und das kann auch lauten, dass es eben kein biologisches Tier ist, sondern eben ein anders geartetes Tier. Es gibt ja viele Tiere. Wir stellen uns vor, Traumtiere, Fantasietiere, Fabeltiere, Tiere, die in Visionen auftreten, Tiere, die in ganz vielen verschiedenen Kontexten gesehen werden, die aber keinen realen biologischen Hintergrund haben. Und trotzdem sind diese Tiere wirkmächtig. Den Drachen sprachen wir gerade an. Und dieses Zusammenspiel, das aufzulösen oder darzustellen, aufzudecken, das kann die Kryptozoologie durchaus, wenn sie mit einer Offenheit an diese Phänomene herangeht. Und ja, das macht auch ihren Reiz aus. Und klar, wenn das Tier dann sich letztendlich doch als Tier entpuppt und dann im besten Falle sogar in einem Belegexemplar vorliegt, dann hat die Kryptozoologie ihren Endpunkt gefunden. Und dann endet sie zumindest an dieser Stelle. Aber ja, ich bin da ganz beruhigt. Also wie gesagt, wir haben viele, viele Hunderte von Kryptiden und die füllen ganze Kompendien. Und da ist, glaube ich, so schnell kein Mangel, dass uns die Kryptiden ausgehen könnten oder die Kryptozoen ausgehen können.
Da, und jetzt wollte ich mal ansprechen, es gibt jetzt moderne Techniken, die gab es früher nicht. Zum Beispiel, ich kann DNA-Proben nehmen. Ich kann ganze Gebiete erproben. Ist es heutzutage jetzt viel leichter, Kryptiden zu jagen, sage ich mal, in Anführungsstrichen?
Vielleicht ist es das. Es ist sicherlich auch nicht ganz unkompliziert. Die sogenannte Umwelt-DNA ermöglicht schafft Möglichkeiten, die zum Teil auch schon zum Einsatz gekommen sind und die durchaus auch für die Kryptozoologie ganz spannend sind und ganz, ganz interessante Möglichkeiten eröffnen. Das ist natürlich wieder auf einer anderen Ebene mit Problemen behaftet. Also auch da tauchen, also das ist jetzt kein Allheilmittel, die Umwelt-DNA. Aber sie gibt natürlich uns eine weitere Methodik in die Hand, wie wir zum Beispiel, wenn wir jetzt uns vorstellen, in einem stehenden Gewässer soll sich eine unbekannte Spezies befinden, nennen wir es jetzt mal ganz, ein Seemonster, sagen wir jetzt mal, ein Seemonster. Ja. Und jetzt nehme ich Wasserproben und analysiere die und stelle fest, welches Artenspektrum in diesem See vertreten ist. Und da ist nichts Unbekanntes dabei. So, dann kann ich sagen, es gibt zumindest über diese Analyse keinen Hinweis darauf, dass da so ein Tier ist. Jetzt werden aber weiterhin Sichtungen gemacht. Jetzt werden aber weiterhin Dinge gesehen. Da kann sich der Kryptozoologe oder die Kryptozoologin eigentlich dann nicht mit zufrieden geben und sagen, wir haben ja jetzt nun eine Analyse durchgeführt und da ist nichts bei rausgekommen.
Nichts, was wir kennen.
Einige Kryptozoologen werden das dann wahrscheinlich tun und sagen, ich verfolge einen sehr zoologischen Ansatz, also einen rein naturwissenschaftlichen Ansatz, damit ist die Sache für mich erledigt. Andere werden weiterhin fasziniert sein und sich die Frage stellen, was aber wird denn dann da gesehen? Was spielt denn da alles zusammen? Welcher Mechanismus steckt da vielleicht dahinter, dass trotzdem noch etwas gesehen wird? Die Methode selber ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Also es ist natürlich wesentlich einfacher, genetisches Material zu identifizieren von Spezies, die uns bekannt sind, wo uns entsprechende Sequenzen vorliegen. Was ist mit gänzlich unbekannten Arten, die wir gar nicht kennen, wo uns vielleicht auch gar keine Proben vorliegen? Nicht ganz einfach zu beantworten, das Ganze. In Loch Ness wurde so eine Untersuchung durchgeführt, es ist noch nicht lange her, vor wenigen Jahren, und es kam ein negatives Ergebnis dabei raus. Der untersuchende oder leitende Wissenschaftler mochte sich dann lediglich darauf einlassen, dass eventuell übergroße Aale im Loch Ness existieren, die vielleicht für diese Sichtungen verantwortlich sind zum Teil.
Ja, die ihren Kopf dann aus dem Wasser raushalten oder so.
Ihren Kopf vielleicht sogar aus dem Wasser.
Große Aale sein, ja.
Zumindest an der Oberfläche irgendwie dahin schlängeln. Aber das hat nicht wirklich Ruhe reingebracht. Also weiterhin werden Sichtungen gemacht auf Loch Ness. Es sind komplexe Phänomene. Und diese komplexe Phänomene sind leider auch durch moderne Methoden und neue Methoden nicht einfach aus der Welt zu schaffen. Sie bleiben. Und das stellt natürlich das wirft ganz interessante Fragen auf, ob Kryptozoologie eben wirklich nur als das gesehen werden kann, als dass sie gesehen werden will zum Teil, nämlich als eine Art Spartenwissenschaft der Zoologie, oder ob sie nicht uns viel weiterführen kann zu unserer Art, unserer menschlichen Art, die Umwelt wahrzunehmen, die Umwelt wahrnehmen zu wollen und zu verarbeiten. Das ist ja nicht einfach zu erledigen mit einer neuen Methodik. Das kann damit nicht aus der Welt geschaffen werden. Und das zeigt uns die Kryptozoologie. Der Mythos bleibt, wenn ein negativer Befund im Labor gefällt wurde, bleibt der Mythos und hat weiterhin seine Dynamik und treibt weiterhin Blüten an die Oberfläche. Und diese Blüten zu pflücken, das ist eine schöne Aufgabe und im Rahmen der Kryptozoologie eine sehr erhellende Sache. Es wirft ganz interessante einen ganz interessanten Blick auf den Menschen und das, was uns bewegt, und diese Faszination, die nehme ich auch mit in die Kryptozoologie.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Also irgendwas ist da. Ne, ob da jetzt zum Beispiel Nessie rumschwimmt oder nicht, berichten Leute darüber, und schon das ist interessant, weil wie kommen die da überhaupt zu? Ne? Entweder die sehen was oder die haben den Drang. Also es ist auf jeden Fall interessant. Ich kann verstehen, warum sie da neugierig sind. Und neue Technologie hat immer zwei Seiten. Ne? Ich kann jetzt viel leichter Fotos machen und viel mehr aufnehmen und viel mehr Kameras positionieren. Ich kann jetzt aber auch viel leichter alles fälschen. Das ist so das Problem, denke ich. Diese zwei Seiten der Technik immer. Genau. Ja, aber das mit Nessie finde ich auch, das hält sich ja auch schon das ist so ein Sommerloch-Thema, ne? Das liest man manchmal ab und zu wieder in den Zeitungen, dass mal wieder Nessie gesehen wurde, und das hört auch nicht auf. Ich glaube, ist der See so groß, dass man das nicht endgültig klären kann?
Es ist schon ein sehr großer See und es ist auch ein sehr, sehr tiefer See. Sicherlich nicht der größte und der tiefste, wenn man so irgendwie jetzt sich auf anderen Kontinenten umschaut. Aber es ist ein See, der diesen Mythos jetzt gepachtet hat seit den 1930er Jahren loslassen möchte. Und wie gesagt, ich plädiere wirklich dafür, dass wir in der Kryptozoologie einen sehr breiten Ansatz verfolgen. Und wenn wir uns so einem Phänomen wie Loch Ness nähern, dann kann man eine rein biologische Fragestellung in den Vordergrund stellen, aber man gewinnt mehr an Erkenntnissen, wenn man es sich breiter aufstellt und auch zulässt, dass da auch Dynamiken im Spiel sind, die etwas mit einem soziokulturellen Raum zu tun haben, die mit Menschen zu tun haben, die mit Traditionen zu tun haben. Und das führt zu Erkenntnissen, die sind wichtig für Fälle, die wir anderswo wiederfinden. Denn Seeungeheuer beispielsweise ist ein internationales Phänomen. Es gibt, glaube ich, keinen Kontinent, außer eben der Antarktis vielleicht, aber selbst in antarktischen Gewässern gibt es Seeungeheuer. Also es gibt wohl keinen Kontinent und keinen See im Umkreis von ein paar hundert Kilometern vielleicht, wie Ulrich Magin mal sehr schön gesagt hat, in dem nicht ein Seeungeheuer haust. Also wir finden Seeungeheuer an vielen Stellen, selbst in der sehr bevölkerungsreichen Europa. Und die Mechanismen, die in Loch Ness eine Rolle spielen, oder an Loch Ness, die können natürlich ebenso auch woanders eine Rolle spielen. Deswegen lernen wir da unglaublich viel raus. Und das wurde von vielen Kollegen und Kolleginnen auch sichtbar gemacht. Und das muss man mitnehmen, wenn man sich vielleicht dann einem neuen Feld oder einem neuen Kryptiden widmet, diese Erkenntnisse mitzunehmen.
Genau, okay. Wir kommen jetzt kommen wir zum Tatzelwurm. Ich finde den Namen schon super. Das ist gar kein neues Kryptid. Tauchen noch neue Kryptide auf? Also in der alten Literatur oder kommen auch wirklich neue, so als Internetphänomen?
Ja, das kann man, glaube ich, sagen, dass also immer wieder neue Kryptide entstehen, zum Teil vielleicht auch als reine Internetgeburten. Das kann man dann diskutieren. Ich erinnere an etwas, was jetzt so ein bisschen in den Grenzbereich der Kryptozoologie führt, mit so einem High-Strangeness-Anteil vielleicht, nämlich den Chupacabra. Der Chupacabra oder Chupacabras, der in den 90er Jahren plötzlich entstanden oder aufgetaucht ist und nicht wirklich auf eine Tradition verweisen kann. Es gibt also nicht wirklich eine Chupacabras-Tradition.
Beschreiben Sie den mal, wie soll der aussehen?
Das ist ein ja, auch da divergieren die Beschreibungen sehr. Es fängt an bei einem kleinen, aufrechtgehenden, koboldhaften Männchen, das große Augen und lange Stacheln auf dem Rücken hat und aufrecht geht, zum Teil aber auch fliegen oder zumindest weit springen kann und den Nutztieren, vorzugsweise Hühnern und Kleinvieh, das Blut aussaugt. Es gibt aber auch Berichte, die den Chupacabras beschreiben als einen kleinen, grazilen, hundeartigen, so würde ich es mal beschreiben. Also da gibt es kein einheitliches Bild, was schon mal so ein Hinweis darauf ist, dass es keine klare Definition gibt, dass also der Chupacabras nicht ganz klar so und so auszusehen hat, sondern sich wandeln kann, je nach Kulturraum, je nach Augenzeugen, je nach Zeitschicht. Seit den 90er Jahren ist nun auch schon wieder eine ganze Menge Zeit vergangen. Und in dieser Zeit hat der Chupacabras auch eine gewisse Evolution durchgemacht. Und er hat keine Historie, die sehr klar über die 90er Jahre hinausreicht, sondern scheint doch so eine Art Internetgeburt zu sein. Aber ja. Wer weiß. Also ich habe mich mit dem Chupacabras nie so intensiv beschäftigt. Trotzdem denke ich, dass wir damit rechnen dürfen, dass immer wieder neue Kryptiden entstehen und neue Kryptide entdeckt werden, wenn man alte Quellen befragt, wenn man alte Quellen systematisch auswertet und sei es auch nur eine Zeitung aus dem späten 19. Jahrhundert und plötzlich auf ein Tier, das vielleicht nur auch ein einziges Mal Erwähnung findet, aufmerksam wird und feststellt, das habe ich ja noch nie gelesen, selbst wenn ich mich in der Literatur zur Kryptozoologie sehr gut auskenne und feststellen muss, dass also so etwas, das ist mir gänzlich unbekannt. Und solche Entdeckungen kann man auch machen.
Gut, so jetzt Tatzelwurm. Erstmal der Begriff Wurm ist ja interessant. Als ich das gehört hatte, jetzt heutzutage denkt man gleich bei Wurm an wirklich kleine Tiere. Aber früher war der Begriff noch für alles Schlangenartige. Also auch der Lindwurm ist ein Drache, der ziemlich groß ist. Ne? Also wie kann ich mir einen Tatzelwurm vorstellen?
Den Tatzelwurm können Sie sich vorstellen als ein Tier von vielleicht 60, aber vielleicht auch 1,20 Meter, also 120 Zentimeter Länge, eine dickleibige Schlange mit also eine etwas untersetzte Schlange oder sagen wir mal annähernd beinlose Echse, die einen klar abgesetzten Kopf hat, der als etwas rundlich wahrgenommen wird, manchmal als katzenartig beschrieben wird, manchmal aber auch als Kopf eines Kleinkindes, also eher eine rundliche Wirkung hat. Und dann nicht immer, aber meistens vorne, kurz hinter dem Kopf, ein paar stummelartige Füße hat, ein paar stummelartige Beinchen hat, wie so zwei Rudimente. Und sich auf diesen Beinchen fortbewegt, aber auch schlängelnd zum Teil fortbewegt. Und, was ihn besonders gefährlich macht, es gibt noch andere Namen für den Tatzelwurm, wie zum Beispiel Springwurm, also auch damit gewaltige Sprünge angeblich ausführen kann. Also eine dicke Schlange, eine dicke, fast beinlose Echse mit länglichem Körper, und einem kleinen oder einem deutlich abgesetzten rundlichen Kopf. Und trotzdem gibt es auch beim Tatzelwurm ein großes Spektrum an Beschreibungen. Und das ist zu beantworten, warum das so ist.
Wo kommt das der her? Wo lebt der angeblich?
Im alpinen Raum vor allen Dingen. Also in dieser Form, wie ich ihn jetzt gerade beschrieben habe, wird er aus dem alpinen Raum, aber auch aus den Grenzgebieten berichtet. Es gibt auch tatzelwurmartige Tiere oder Gestalten aus den Pyrenäen und aus den Karpaten. Aber der Tatzelwurm jetzt als solcher, wenn wir vom Tatzelwurm sprechen, dann sprechen wir von einem Kryptiden, der in den Alpen beheimatet ist und zum Beispiel in Südtirol oder Ähnlichem angetroffen werden kann. Und auch noch angetroffen wird, wenn auch selten.
Ja, und da haben Sie doch jetzt eine Expedition hingemacht, ne?
Wir hatten mehrere Expeditionen. Ich war jetzt bei einer dabei. Also Expedition, ich würde jetzt nicht ganz so hochgreifen wollen. Ich nenne es jetzt mal eine Exkursion. Ja. Eine Exkursion gemacht in einen möglichen Tatzelwurm-Lebensraum, aber in ein Gebiet, und zwar nach Südtirol, wo der Tatzelwurm eine gewisse Tradition hat, wo auch bis in die Gegenwart, wenn auch in kleiner Zahl, Tatzelwurm-Meldungen herkommen. Und uns war es ganz wichtig, einfach mal vor Ort das Ganze anzuschauen. Also wie sind diese Lebensräume, wenn man diesen Lebensraum betritt, wie sieht der aus? Wie fühlt der sich an? Welche Empfindung hat man dabei? Das war ein sehr spannendes Erlebnis eigentlich, sich mal einen ganzen Tag lang an der Baumgrenze zu bewegen, über riesengroße Geröllfelder, sich da durchzukämpfen oder über diese Geröllfelder von Stein zu springen und sich mal einen Eindruck zu machen davon, dass selbst mitten in Europa, in den Alpen, Lebensräume existieren, die doch noch sehr, sehr, sehr viel Raum bieten und vielleicht sogar Raum bieten für eine unbekannte Spezies. Da bin ich eigentlich nicht von abgeneigt von diesem Gedanken, dass es also möglich ist, ein Tier, das vielleicht nicht ganz so groß, selten ist, mit einer verborgenen Lebensweise, vielleicht subterran, unterirdisch zum Teil, und vielleicht auch nur endemisch verteilt, fleckenartig verteilt, über eine Region existieren könnte. Und das ganz in der Nähe von dicht besiedelten Räumen. Wir haben ja Beispiele aus anderen Regionen. Es gibt Fälle von Schildkröten, von Riesenweichschildkröten, also das sind wasserlebende Spezies, die mitten in Hanoi in einem See entdeckt wurden, erst sehr, sehr, sehr spät, zum Teil erst vor wenigen Jahren entdeckt wurden und die als die größten Formen ihrer Gruppen, also wir sprechen da von einer Schildkröte von über einem Meter Panzerdurchmesser bis fast zwei Meter, also wirklich große, große Viecher, die sich an einem See aufgehalten haben, der mitten in Hanoi liegt, in einer Großstadt, in einer Millionenstadt, und unentdeckt waren und erst sehr, sehr spät entdeckt wurden. Also die Anwesenheit eines dicht besiedelten Gebiets bedeutet nicht automatisch, dass die Tiere, dass die Fauna im angrenzenden Gebiet, das dann nicht mehr dicht besiedelt ist, gänzlich bekannt ist.
Deswegen, also ist das kein Argument jetzt, weil würde ich auch sagen, da müsste man doch schon tote Tatzelwürmer gefunden haben oder sowas, ne? Meint man ja, aber das ist ja auch eine große Gegend wieder, ne, wo vielleicht gar nicht so viel los ist. Also das heißt, vielleicht kannten auch Anwohner diese Riesenschildkröten, aber da war keiner Biologe von scheinbar, ne?
Das ist auch noch ein Punkt, der vielleicht zu berücksichtigen ist. Also für mich war das ein besonderes Erlebnis, diesen Lebensraum, diesen möglichen Lebensraum für dieses hypothetische Tier Tatzelwurm mal zu begehen und zu sehen, dass man in den Sommermonaten, in der Ferienzeit, bei schönstem Sommersonnenwetter sich in diesem Lebensraum aufhalten kann, der riesengroß ist. Und während der gesamten Zeit, wo nebenan ein Wanderweg war, wo dann gerade mal ein Dutzend oder im einstelligen Bereich irgendwelche Wanderer dort entlang gegangen sind, dass da ja sich ein Lebensraum erschließt, der viel Platz und viel Raum für eine verborgene Lebensweise bietet. Also, und schon im Tal sieht es ganz anders aus. Schon im Tal findet man dann vielleicht schon Kleinstädte oder etwas größere Städte vor. Und man taucht wieder ganz ein in die zivilisierte Welt mit Autos und mit Straßenlärm und mit Busverkehr und so weiter, mit der ganzen städtischen Hektik. Und wenige Kilometer weiter oberhalb findet man einen Lebensraum, der eigentlich nicht in unserem Fokus, der sich in unserem toten Winkel befindet. Und nur hin und wieder sich mal ein Naturkundler dorthin verirrt und dann vielleicht stichprobenartig mal die Herpetofauna, also sprich die Reptilienfauna, dokumentiert, indem er da ein paar Proben nimmt oder Fallen aufstellt oder Beobachtungen macht. Aber eben, das sind Stichproben. Selbst in unseren Breiten haben wir noch viel Raum für verborgene Lebewesen, möchte ich jetzt mal ganz mutig behaupten.
Also es gibt kein... Wie werden überhaupt neue Tiere entdeckt? Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche staatlichen Programme gibt, wo man sagt, wir durchforsten jetzt dieses Gebiet komplett. Ist gar nicht so. Ist eher Zufall, oder? Ob was, da muss ein Forscher schon Lust haben, Experte sein, dann genau dahin fahren und dann entdeckt er das Tier.
Also die meisten neuen Arten werden, glaube ich, ganz unromantisch im Labor entdeckt. Also wenn man die Museums- und Institutsdepots durchgeht, die also gewaltige Mengen an Proben haben, also sprich an toten Tieren, die dann davor liegen und eingelegt sind oder in Form von Skeletten und Knochen und so weiter dokumentiert sind, wenn man die dann einer neuen Auswertung unterzieht und dann feststellt, diese Spezies, die wir bisher immer als eine Spezies wahrgenommen haben, birgt doch eine zweite Spezies. Also es befindet sich noch eine weitere Spezies da drin. Und das haben wir dann genetisch oder vielleicht manchmal sogar in früheren Zeiten dann auch rein anatomisch irgendwie begründen können, morphologisch begründen können. Das ist natürlich eine etwas unromantische Form. Aber die Kryptozoologie, die ist ja dann doch eher so ein bisschen auf die Feldforschung ausgerichtet. Und da werden doch neue Tiere manchmal in großer Zahl entdeckt, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Gebiet systematisch besucht und mit Fallen versucht zu erfassen, wie das zum Beispiel in tropischen Breiten manchmal passiert, dass man da auf Expeditionen dann versucht, ein ganz klar definiertes Areal mit der gesamten Fauna zu erfassen und dann alle Register zieht, also Fallen aufstellt, wobei wir reden da überwiegend natürlich von kleinen Spezies, also Insektenfallen aufstellt, großflächig Gewässer abfischt und so weiter, um zu schauen, haben wir da vielleicht noch unentdeckte Insektenarten übersehen, Kleinsäuger, Fische oder Amphibien und Reptilien. Und in der Tat, da kommen eigentlich jedes Mal ganz viele neue Spezies bei raus. Auch das ist aber immer noch nicht so das, wo die Kryptozoologie hinterher ist, auch wenn sie diese Methodik zum Teil natürlich anwenden kann. Denn wie gesagt, wir haben es ja schon festgestellt, oftmals sind das doch eher die etwas größeren Lebensformen, die Kryptozoologie interessieren.
Oder die interessanten oder die komischen. So ein Tatzelwurm ist ja komisch. Also ich kenne nichts Ähnliches. Und vor allem, wenn der noch springen kann, das stelle ich mir interessant vor.
Er ist komisch ganz einfach, weil er irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Ne? Also ich denke, vielleicht noch im 16. Jahrhundert wäre es nichts Außergewöhnliches gewesen, zu berichten, dass man, als man die Schafe gehütet hat oder die Kühe auf der Alm gehütet hat, dass man da einen kleinen Drachen gesehen hat. Es wäre vielleicht schon außergewöhnlich, aber es wäre akzeptiert gewesen. Heute scheint in Europa der Bericht über eine etwas größere Echse, die als unbekannt irgendwie eingestuft werden muss, doch schon sehr aus der Zeit gefallen. Und trotzdem passieren diese Dinge halt. Und mit welcher Methodik man da jetzt da rangeht, das wäre zu klären. Wir sind den Weg gegangen und haben versucht, Erlebnisträger ausfindig zu machen, also Menschen, die gesagt haben, ich habe da mal was beobachtet, ich habe da mal was erlebt. Das ist uns nicht gelungen. Das ist auch sicherlich kein einfaches Unterfangen. Dann haben wir dann den Schwerpunkt darauf gelegt, uns einfach einen Überblick zu verschaffen über diesen möglichen Lebensraum des Tatzelwurms. Und auf der anderen Seite kann man weiterhin die Zeitungen und die Literatur und die Zeitschriften durchforsten, auf der Suche nach weiteren Augenzeugenberichten, die sich zum Teil in der nahen, zum Teil in der weiter weg in der Vergangenheit zugetragen haben. Und das ist geschehen und da sind tolle Publikationen bei entstanden, die uns diesen Phänomenkomplex des Tatzelwurms vor Augen führen. Und wie auch hier möchte ich sagen, wir müssen offen an dieses Phänomen herangehen. Und ich möchte weiterhin den Gedanken hegen, dass sich dahinter eine biologische Entität verbirgt. Mhm. Aber ich bin auch mittlerweile nicht enttäuscht, wenn es sich als ein anderes Wesen entpuppt, das vielleicht wirklich nur imaginär ist. Entscheidend ist für mich mittlerweile die Wirkmächtigkeit des Tatzelwurms und das, was er verursacht. Und er hat uns dazu geführt, dass wir 2018, 2019 und auch jetzt nochmal 2022, 2023 um die Jahreswende Expeditionen unternommen haben oder Exkursionen unternommen haben. Also der Tatzelwurm bewegt nach wie vor Menschen. Und das ist doch fantastisch.
Ja, ist gut. Ja, es könnte was ganz anderes sein. Ich würde es gar nicht mehr in den Bereich High Strangeness noch so weit reinkommen, High Strangeness-Fälle, aber das kennt man aus der UFO-Forschung, wo einige den Bigfoot verbinden mit irgendwelchen interdimensionalen Portalen oder sowas, ne? Angeblich, da wird's auch schon sehr spekulativ, aber kann ja alles sein.
Wir haben ja in der Kryptozoologie diese Bereiche, diesen Grenzbereich, wo die Kryptiden als biologisch doch sehr unwahrscheinlich bis unmöglich zu bezeichnen sind. Also die gibt es ja durchaus. Ja. Es gibt ja auch heute noch Sichtungen von Tieren, die wir in der Antike als Zentauren bezeichnet hätten oder als Greifen oder als Satyr oder als Wassermenschen, Amphibienmenschen und so weiter. Also auch diese Sichtungen gibt es ja. Und der Begriff des Kryptiden, der umfasst im Grunde genommen auch diese Erscheinungsformen, was auch immer, womit auch immer wir es da zu tun haben. Deswegen würde ich da an dieser Stelle den Begriff Kryptid noch ein bisschen differenzieren wollen und dann den Begriff des Kryptozoons einbringen. Denn das Kryptozoon sehe ich dann doch als ein sehr wahrscheinliches Tier an, also oder als ein ausgewiesenes Tier an. Ich versuche es mal an einem Beispiel zu beschreiben. Also der bekannte Mothman, der 1966 da sein Unwesen getrieben haben soll in West Virginia. Der Mothman wurde unter anderem interpretiert auch mal oder gedeutet als möglicherweise als eine gigantische Eule. Als eine unbekannte gigantische Eule, die in dieser Region in West Virginia, das ist ja in den Appalachen gelegen, ein unbekanntes Dasein fristet und verantwortlich ist für die Sichtungen von Mothman. Trotzdem weist der Mothman oder wies der Mothman Eigenschaften auf, die nicht sehr biologisch sind. Also glühende Augen, von sich heraus glühende Augen zum Beispiel, ja. Und nicht eben durch die Reflexion verursachtes Glühen, sondern selbstleuchtende Augen, das ist etwas, das findet man höchstens in der Tiefsee. Trotzdem kann man vor diesem Hintergrund den Mothman, wenn man ihn zum Beispiel als gigantische Eule identifizieren oder deuten möchte, auch als Kryptiden bezeichnen. Jetzt haben wir aber am ganz anderen Spektrum, am anderen Ende des Spektrums, haben wir zum Beispiel etwas wie die Rosenkopfente. Das ist eine wunderschöne Ente, ein Entenvogel, von dem man nicht weiß, ob er noch lebt oder ob er schon ausgestorben ist. Der gilt als verschollen. Das ist ein Entenvogel, der beheimatet ist unter anderem in Indien, und von dem es Sichtungen gibt aus dem 20. Jahrhundert auch noch reichlich, aber eben keine rezenten Sichtungen mehr. Und trotzdem haben wir es natürlich eindeutig mit einem Tier zu tun. Und ein Kryptozoologe oder eine Kryptozoologin, die sich der Rosenente verschrieben hat und diesem Vogel nachspürt, in der Hoffnung, ihn noch lebend zu entdecken, der spürt ja nun unzweifelhaft einem Tier, einer biologischen Realität nach, von der man einfach nur nicht weiß, ob sie denn noch existiert oder nicht.
Ist es dann trotzdem Kryptid? Weil man weiß ja, was es war, aber es wird trotzdem so bezeichnet dann, ne?
Es wird trotzdem als Kryptid bezeichnet, aber ich würde dann an dieser Stelle lieber den Begriff des Kryptozoons, also des wirklich verborgenen Tiers im engeren Sinne verwenden wollen, weil die Wahrscheinlichkeit, also wenn sie noch existiert, diese Entenform, also diese Entenart, dann ist es nun mal eben ein Tier. Und ja, nicht ein anders geartete Daseinsform, eine Erscheinungsform.
Also eine biologische Lebensform.
Eine biologische Lebensform, genau. Und da finde ich, das ist mit dem Begriff des Kryptozoons dann doch ein bisschen enger beschrieben und besser beschrieben, als wenn man an dieser Stelle den Begriff des Kryptiden verwendet, unter denen halt auch sehr fantastische Tierformen, fantastische Tierwesen fallen.
Wenn es Tiere, Aliens wären auch Kryptiden im weitesten Sinne.
Könnte man diskutieren, ob man es dann auch so weit ausweitet, den Begriff. Aber Mothman reicht ja schon.
Ja, der ist. gut, kommen wir langsam zum Schluss. Wie sieht die Zukunft aus der Forschung? Wächst der Bereich? Schrumpft der? Kommen neue Leute dazu?
Er stagniert, glaube ich. Also die Kryptozoologie hat sicherlich zum Beispiel zuletzt, finde ich, in den 90er Jahren so ein Hype erfahren. Da gab es ganze Themenabende auf deutschen Fernsehsendern, wo man einen ganzen Abend lang Dokumentationen und sogar Gesprächsrunden zum Thema Kryptozoologie sich anschauen konnte. Da sind wir jetzt schon wieder einige Zeit von oder einige, ja, doch eine ganze Menge von entfernt. Das hat man eigentlich jetzt nicht mehr so sehr. Und auch die Literatur zur Kryptozoologie, die ist recht spärlich mittlerweile, was da neu erscheint. Auch die internationale kryptozoologische Gesellschaft, die es mal gegeben hat, ist auch schon lange wieder Geschichte. Aber die Phänomene sind noch da und das ist das Entscheidende. Und es gibt nach wie vor Menschen, die sich dafür faszinieren und die sich vernetzen, wie in unserem Netzwerk für Kryptozoologie und die unser Jahrbuch für Kryptozoologie fasziniert lesen und darüber selbst in einen Forschungsweg einschlagen. Und ich bin da zuversichtlich. Also ich glaube, die Menschheitsgeschichte hat uns gelehrt, dass das Tier ein Faszinosum ist, weil es so selbstverständlich mit uns und neben uns lebt und doch in letzter Konsequenz unverstanden ist. Und die Kryptiden treiben dieses Unverständnis auf die Spitze. Denn anzunehmen, das ist ja eigentlich eine ganz unerhörte Annahme, anzunehmen, dass sich ein großes Tier unseres Zugriffs widersetzt. Das darf doch gar nicht sein. Und doch ist es so in so vielen Berichten und so vielen Überlieferungen. Und das wird bleiben. Ich bin also zuversichtlich, ob das dann noch Kryptozoologie genannt wird in einigen Jahrzehnten oder anders. Ich verwende gerne noch den Namen der fortianischen Zoologie. Mhm. Also ob das dann in dieser Form dann immer noch so existieren wird, das weiß ich nicht. Aber es wird sicher Menschen geben, die sich dafür faszinieren, dass da Tiere sind, über die wir noch längst nicht alles wissen. Und die wir vielleicht längst nicht kennen.
Also von Charles Fort, ne, der das so ein bisschen begründet hat, die Erforschung des Merkwürdigen, des Skurrilen.
Der es auf jeden Fall gesammelt hat und dann in einer sehr eigenwilligen und satirisch gemeinten Art gedeutet hat und trotzdem ein Quell an Inspiration ist bis heute. Und die Kryptozoologie oder besser gesagt, also das, was ich dann auch favorisiere, zum Teil eben diese fortianische Zoologie, die noch nicht klar definiert ist. Das kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es ganz klar eine definierte fortianische Zoologie gibt. Aber sie weist dann doch ein paar Charaktereigenschaften auf, die diesem Phänomen Tier und Kryptiden gerechter wird als die reine, streng naturwissenschaftlich arbeitende Kryptozoologie, wenn sie sich denn so versteht. Denn Charles Fort ist mit einem sehr holistischen Ansatz aufgetreten und hat die Welt so in ihren großen Zusammenhängen gesehen, im Kleinen wie im Großen, und hat gesammelt und hat Daten angereichert, sie dann allerdings mit Sachen, mit Hypothesen konfrontiert, die sicherlich nicht ernst gemeint waren, sondern sehr satirisch waren. Aber trotzdem hat er sich genau diesen Daten gewidmet. Er hat auch schon, in seinen Werken sind auch schon Kryptide anzutreffen in gewisser Weise. Auch wenn er diesen Begriff natürlich noch nicht verwendet hat und auch wenn Kryptozoologie zu dem Zeitpunkt noch lange gar kein Thema war, nämlich erst 1955 sich die Kryptozoologie unter Heuvelmanns dann irgendwie gegründet hat und uns sich so verstanden hat als eine Erforschung der Tiere, die noch nicht bekannt sind. Aber Fort hat einen ganz eigenen Blick auf die Tierwelt, wie überhaupt auf die gesamte Welt. Und der kann uns sehr nützlich sein, wenn wir dieses sehr komplexe Thema der unbekannten Tiere und der Kryptozoologie in einem ganz offenen Ansatz verfolgen wollen. Und deswegen, finde ich, kann man ihn da an dieser Stelle würdigen, indem man auch von fortianischer Zoologie spricht. Das hat Fort verdient. Obwohl der sicherlich da an der Stelle nicht missverstanden werden möchte. Denn ich glaube, ein Kryptozoologe, der sich einen Tropenhelm anzieht und mit einem Kescher in einen Urwald zieht, das wäre Ford nicht gewesen. Das wäre nicht seine Herangehensweise gewesen. Muss auch gar nicht sein.
Muss nicht, aber ich persönlich finde das Thema auch interessant, und auch wenn es oft, was heißt nur ein Sommerloch-Thema ist, ist es doch ein Thema, was fast jeden interessiert. Das schlummert also in uns allen, schlummert so ein bisschen die Neugier auf die Welt. Und neue Tiere sind immer interessant. Oder zu erfahren, oder mysterische Tiere, das ist, ich glaube, das interessiert fast jeden. Aber ja, sich dann so intensiv damit zu befassen, ist halt eine andere Kiste. Ne? Aber ja.
Genau. Weil Tiere für so viel mehr stehen. Sie stehen halt eben nicht nur für die Rosenkopfente als Vogel, der da irgendwie auf einem Teich noch existiert oder eben auch nicht, sondern sie stehen für so viel mehr. Und das ist in uns Menschen zu entdecken und aufzudecken. Und auch das kann die Kryptozoologie sichtbar machen. Und vor dem Hintergrund ist sie sehr wertvoll, wie ich finde, weil sie unseren Umgang mit der Natur, unser Verständnis von Natur und auch unsere Sehnsucht nach Natur sichtbar macht. Und wenn sie sich dessen bewusst ist, kann sie damit auch wieder Menschen näher an die Natur heranführen.
Ja, das kann auf keinen Fall schaden. Gut, Herr Cincinnati, das war ein interessantes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, mir auch.
Und auch danke an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.